Ein Loblied Davids. Das habe ich gerade vorgelesen gehabt. Und ich muss sagen, schon bei der ersten Zeile, da stocke ich schon. Ein Loblied. Das ist ja die Überschrift von diesem Psalm und da geht es um Lobpreis anscheinend. Ja, ich weiß, dass Loben wichtig ist. Und das macht man, ja. Und am besten macht man das auch von ganzem Herzen. So wie wir auch gesungen haben, ja. Aber, ja, als Eltern lobt man die Kinder, ja. Als Chef lobt man seine Mitarbeiter. Als Pastor lobt man seine Gemeinde. Und als Gemeinde lobt man wen? Gott, genau. Doch das fällt mir nicht immer so einfach. Dieses Gott loben, ja, in der Disziplin Gott bitten, ja, da bin ich spitze, ja. Also da fallen mir ganz viele Anliegen ein. Meine Wunschliste ist so wie kleine Kinder, so in der Weihnachtszeit. Ja. Es ist einfach schnell voll. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Das ist vielleicht auch mal schnell gepaart mit Klagen. Ich denke jetzt gerade, ich habe auf der Autofahrt gehört, an diesem Terroranschlag, ich weiß nicht, ob ihr davon auch gehört habt, das spricht sich ja schnell rum, wo 49 Menschen gestorben sind und noch viele weitere verletzt. Da kann ich klagen und da habe ich auch eine Klage ausgestoßen. Ja. Also es ist ganz verbunden mit den Bitten, bei mir zumindest. Und sicher habe ich auch gelernt zu danken. Ja. Früh als Kind schon, ne? Wie sagt man? Danke. Ja, so, das ist einfach drin. Das ist so ein Mechanismus vielleicht, ne? Mir ist aber aufgefallen, und das ist mir auch aufgefallen, als ich nochmal hierher gefahren bin, das ist gar nicht mehr so ein Mechanismus bei mir, das kommt auch ab und zu mal. Da war ich total erstaunt über mein Glaubensleben, ich finde es total positiv. Das, auf einmal ist so die Sonne durch den Regen da gekommen und ich habe sofort Gott dafür getankt. Das finde ich cool, muss ich sagen. Zwischendurch mal für die Sachen, die einen kommen, einfach mal zu danken. Für einen Spaziergang in der Natur, fürs Zwitschern der Vögel, vielleicht mal für eine leckere Erdbeere oder so. Da kann man zwischendurch mal danken. Aber loben? Was ist denn dieses Loben? Ja. Ich habe mal im Duden nachgeguckt, das macht man ja als Deutscher dann einfach. Und da steht sowas Kompliziertes wie anerkennend geäußerte positive Beurteilung, die jemand einem anderen seinem Tun, Verhalten oder Ähnliches zuteil werden lässt. Verstanden? Nee. Ja, ich auch nicht so schnell. Also anerkennend geäußerte positive Beurteilung über jemand anders und das ist auch nicht so leicht. Das ist auch total schwer, finde ich. Lob tut gut, ne? Also wenn wir selber so gelobt werden, so in Situationen, wo da werden wir angespornt, da werden wir aufgebaut, ja, durch Lob. Das ist gut, ja. Andere loben. Also ich finde es gut, wenn man mich lobt, aber jetzt andere loben, das mache ich viel zu selten, wirklich. Setze ich das um? Setzen Sie das um? Setzt du das um? Das Loben? Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn oder den du vielleicht kennst. Schau dir mal an. Und schau dir mal an, diese Person, ja? Und überleg mal, was kannst du diesem Menschen geben an Lob? Da ist doch was Wunderbares in dieser Person drin. Ich weiß nicht, ob du die Person schon kennst. Und vielleicht ist das deine Aufgabe für später. In dieser Disziplin loben, da können wir noch viel mehr trainieren. Ich zumindest. Das muss ich sagen. Je öfter ich jetzt diesen Psalm 145 gelesen habe zur Predigtvorbereitung, desto mehr hat mich dieser Predigttext, der hat mich aufgeregt. Ja. Denn er hat mir nochmal vor Augen geführt, dass ich das mit dem Loben überhaupt nicht drauf habe. Und geschweige denn, Gott wirklich zu loben. mich einfach mal hinzustellen, ja, so mal auf beiden Beinen, so am Morgen und damit zu starten. Meine Sorgen einfach mal Sorgen sein zu lassen und in diesen Sorgen, die ich habe und die nicht weggehen, meinen Kopf erstmal auf Gott zu richten und ihn frei, einfach frei zu loben. Okay. Das ist in meiner Glaubenskultur gar nicht so verankert. Das liegt einfach daran, wie ich geprägt bin. Vor Gott zu treten und ihm mein Lob abzugeben. Einfach nur, weil er es verdient hat. Er hat so Gutes für mich getan und das entdecke ich doch auch immer wieder in der Bibel. Und wir schauen doch gleich den ganzen Psalm mal an. Da ist so viel. Ja. Der ist liebend, er ist mir beistehend. Auch das habe ich ja selber schon erfahren. Er ist auch mal aushaltend und das ist toll, das ist gut. Er ist auch mal tröstend. Obwohl das ganze Buch der Psalmen im Hebräischen, von dem hebräischen Namen her, das Buch des Lobes beschrieben wird, hat dieser Psalm 145 nochmal einen ganz besonderen Charakter. Da steht nochmal diese Überschrift ganz explizit, ein Loblied Davids. Und Kommentatoren, also die sich mit diesem Text beschäftigt haben, die haben herausgefunden, dass das eigentlich der klassische Lobpreis und Lobgesang ist. Das heißt, wenn ich jetzt Schwierigkeiten damit habe, ja, dann vielleicht lohnt sich das, noch weiter in diesen Text zu graben und mich einfach diesem Text mal hinzugeben und mal zu hören, was er mir zu bieten hat. Und ich lade euch ganz herzlich ein, auch mit dabei zu sein. Ich weiß nicht, was ist das eigentlich, was eine Predigt für dich wertvoll macht? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass eine Predigt bei dir gut ankommt? Der was? Letztendlich bist es du selber. Nämlich darauf, du bist verantwortlich, darauf zu hören und darauf zu achten, dass du etwas mitnimmst, ja. Und natürlich ist der Pastor auch dafür verantwortlich. Und es ist ja nicht nur die Predigt, so, sondern da gehört ja noch ganz viel mit dazu. So. Und jeder ist beteiligt. Aber das, was mitgenommen wird, das liegt an demjenigen, der was mitnehmen möchte. Da muss man sich entscheiden für. Ja. Also ich würde sagen, lass uns einfach mal starten. Ich lese die ersten drei Verse vor. Ich will dich erheben, steht da. Mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Ich stelle mir da jetzt so das so vor, wenn da so ein Vorsänger so bei diesem Tempel ist, bei diesem Tempelbezirk und auch mit diesem bewussten Schritt da vorne steht, und dann seine Stimme erhebt, mit sehr beherzt und dann einfach singt. Die Melodien sind uns leider ja nicht überliefert. Aber der singt dann, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will, das steht da. Er ist fest entschlossen. Er wendet sich seinem Gott einfach zu. Und König nennt er ihn. Krass. Ein Hoheitstitel. Anstatt sich auf die eigenen Sorgen und Probleme zu richten oder sich damit zu beschäftigen, vielleicht zu nörgeln, zu bitten, zu klagen, richtet er sich ganz fest entschlossen auf die Dinge aus, die er von seinem Gott bekommen hat. Und wo Gott sich einen Namen bei ihm gemacht hat. Und er schaut auch auf Gott selbst. Kannst du selber von Momenten erzählen, wo Gott sich bei dir einen Namen gemacht hat? Also ich persönlich brauchte einen Moment. Ich habe mir diese Frage ja auch selber gestellt. Und ich habe entdeckt, dass ich ein bisschen Zeit brauche. Aber wenn ich dann so angefangen habe, dann prasselte das nur so an Erfahrungen oder auch an dem, was die Bibel uns sagt. Das sind ja Sachen, die sind ja wahr, die stehen ja fest. Und die gelten ja heute genauso. Und ich dachte so, wow, Meine Bekehrung, das war für mich ein sehr gutes Ereignis. Oder kraftvoller Beistand in Prüfungen, Schulung, Studium. Dann mein Autounfall. Ach, und dann geht das so weiter. Ja, dann das ist schon bemerkenswert. Gott ist zu loben aufgrund seines Wesens, lesen wir aus dem Text heraus, und aufgrund seiner Werke. Beides gehört zusammen. Ja. Aus seinem Wesen vollbringt Gott heraus vieles Erstaunliches, wofür er zu loben ist. Und aus seinen Werken erkennen wir auch wiederum etwas über sein Wesen, von seinem Wesen. Und wo er dann auch wieder zu loben ist. Und da ist es nun verständlich, dass der Psalmsänger nicht bei dem Vorsingen bleibt, sondern noch weitere mit hineinnimmt. Hört mal hin. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen herrlichen Pracht. Deinen Wundern will ich nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit. Jede Generation, die soll das hören. Das wünscht sich der Psalmist. Ja. Der das Lied geschrieben hat. Und davon ist er klar überzeugt, dass die das tun werden. Gott ist ein Gott von allen Menschen und geht auch unseren Kindern und auch unseren Enkelkindern etwas an. Hier fordert der Psalm mich persönlich total heraus. Das merke ich. Ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich von anderen Generationen etwas über dem Glauben erzählt bekomme oder wenn sie mich mit hineinnehmen in ihren Glauben. Doch nun soll ich was? Auch ich soll der nächste Generation etwas darüber erzählen, wer Gott ist und was er getan hat? Ich habe mal von der Statistik gehört, dass 80% von den Christen, die wir heute auf dieser Erde haben, im Jahr von 0 bis 20 zum Glauben gekommen sind. Das ist doch krass, das ist doch eigentlich genau das Alter, so bis jugendlich so. Und das heißt, da viel Energie reinzustecken, das heißt, das weiter zu erzählen, das bringt's voll. Das ist ja cool. Vom Glauben erzählt bekommen und etwas vorgelebt bekommen und gleichzeitig auch etwas weiter zu erzählen und weiter vorleben. Das sage ich jetzt so, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich denke, wir müssen da nicht so perfekt gerüstet sein dafür, dass jeder von uns Theologie studiert hat oder dass man Gott bis ins tiefste Detail verstanden hat. Ich meine, das hat keiner. Ja. Es reicht, wie der Psalm uns lehrt, wenn jeder sich nur mit einem winzigen kleinen Teil mit einfügt in diesen Lobpreis. Wie der Psalmist auch selber singt. Sie, die Generation, sollen reden von deiner hohen herrlichen Pracht. Und dann kommt das Gegenstück, deinen Wundern will auch ich nachsinnen. Und dann geht's weiter. Sie sollen, die Generation, von deinen mächtigen Taten reden und auch ich will erzählen von deiner Herrlichkeit. Er reiht sich damit ein. Was hast du mit Gott schon erlebt? Was ist würdig, von dem einfach das weiter zu erzählen, weil man daran festhalten kann? Ja. Was man vielleicht auch immer wieder mal hören kann. Etwas, was sich wirklich lohnt. Überleg dir da mal was. Man kann festhalten an diesem wunderbaren Gott. Durch deine Worte. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allgütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Plötzlich steigen zu dem Lobpreis des Sängers wirklich alle mit hinzu. Nicht nur die, die etwas von dem Lobpreis gehört haben, vielleicht nur die Christen oder in dem Kontext waren es ja die Juden, sondern hier sind wirklich alle gemeint. Der Anspruch ist hier, dass wirklich alle von Gott erfahren sollen. Also auch die anderen Völker, die von Gott noch nichts gehört haben. Er wendet sich uns Menschen zu, dir und mir. Auch wenn ich nicht immer diese Gnade spüre, auch wenn ich nicht immer dieses, ja, das parat habe, dass Gott da ist und dass er sich aller Werke erbarmt und so weiter, ja, steht es trotzdem fest, dass wir ihn loben können. In Vers 10 steht: Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Ich habe mich gefragt, am Anfang habe ich euch das ja vorgestellt, mit Bitten, Danken und Loben. Danken fällt mir noch relativ einfach. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Was ist denn jetzt der Mehrwert vom Loben? Was ist das eigentlich? Und ich habe das mal versucht, in einem kurzen, fiktiven Beispiel euch deutlich zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Nehmen wir mal an, du bist jetzt beteiligt, ja? Du erwirbst ein bestimmtes Produkt beim Bäcker und dann gehst du einfach wieder, okay? Ja. Nehmen wir mal eine zweite Variante. Du gehst zu dem Bäcker wieder hin oder zur Bäckerin und du könntest jetzt natürlich auch das Produkt, welches du dann kaufst, einfach nehmen und ein Danke sagen, dich einfach bedanken. Und dann könntest du es auch mal auf der Stelle vor Ort probieren und ein Lob aussprechen. Dieses fiele dann nicht nur auf das Produkt ab, ne, auf das Brot, sondern auch auf dem, der das gemacht hat, auf diesen Wunderbäcker da. Doch jetzt geht unser Psalm sogar noch einen Schritt weiter. Das Lob soll auch verkündigt werden. Dir gefällt also das Brot so gut, dass du es in der ganzen Stadt oder im ganzen Dorf oder auf dem ganzen Land überall einfach rumerzählst. Wir stellen also fest, danken kann jeder, ja? Und wir alle nehmen alles dankbar aus der Hand oder nehmen es erstmal aus der Hand. Und da merken wir, dass wir es jemandem zu verdanken haben, unserem Schöpfer. Aber was ist, wenn wir einmal von diesem Produkt probiert haben? Wenn du da mal von probiert hast? Und was ist, wenn man dann diesen Bäcker sogar noch persönlich kennt? Was ist, wenn man Gott und seine Werke plötzlich erkennt? Bleibt es da noch beim bloßen Danken? Nee. Oder bleibt es da beim Schweigen? Manchmal bleibt es ja auch einfach nur beim Schweigen. Da kann noch mehr. Da steckt mehr drin. Gibt es eine Bibelgeschichte oder eine persönliche Gotteserfahrung? Ich komme immer wieder auf dich zurück, weil ich denke, dass du das hast. Etwas, was dich berührt hat. Und es kann was Kleines sein, was du weitergeben kannst. Deiner Nachbarin, vielleicht deinem Kollegen oder vielleicht auch die schon lange von Gott gehört haben. Wie gut tut es, wenn wir den anderen mal davon erzählen, immer wieder, ja, was Gott in unserem Leben getan hat. Was heißt denn loben jetzt? Loben heißt, zwei Sachen sind's. Einmal Gott Gutes sagen, ja, dann gebe ich das an Gott ganz direkt ab, ja. Oder auch Gutes über Gott sagen. Und unser Psalm, das könnt ihr mal nochmal zu Hause nachlesen, ist immer geschachtelt, ja. Immer wieder kommt das abwechselnd vor. Mal wird Gott gelobt, ganz direkt angesprochen, und mal wird einfach nur erzählt, worüber man einfach nur staunen kann, und dieses Lob fällt dann auf Gott ab. Dieser Psalmist, der erkannte die Werke Gottes ganz offensichtlich, genauso wie ich das auch mit diesem Bäcker verglichen habe. Er hat nur nicht dieses Bäckerbeispiel, sondern er hat einen König, ja. Und einen König, klar, den kennen wir, ja. Vielleicht kannte er den noch besser. Er hat sicherlich ein König vorgestellt, wie er perfekt war. Ein astreiner König, der für seine Seinen da war, für sein Volk. Und das, davon gehe ich aus, kann man auch damals erlebt haben. Solche Könige gab's. Und er hält ihn für diesen König, der nicht tyrannisch ist, nicht nicht die Leute unterdrückt, sondern das Gegenteil tut. Für sie da ist und für sie sorgt. Und sie sollen, also die Generation, die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden. Dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königtums. So schreibt er und singt. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr, da ist dieser Wechsel, ja, jetzt wird über ihn gesprochen. Ich formuliere es mal um. Du Herr, das kann man ja auch als Gebet formulieren. Du Herr bist getreu in allen deinen Worten und gnädig in allen deinen Werken. Das Lob kann so kräftig sein, dass es selbst durch Niedergeschlagenheit hindurchreicht. Und das habe ich mich ja am Anfang gefragt. Ich habe nicht so den Zugang zum Lob. Vielleicht, weil ich viel mehr verharrt bin in meinen eigenen Niedergeschlagenheiten. Und jetzt werden die mit eingebaut. Wow. Der Herr hält alle, die da fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in all seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen alle Gottlosen. Das ist ein starker Gott. Wenn der das tut, der Schöpfer des ganzen Universums, der mächtige König des Volkes Israels, der große Gott, der sich allen Menschen gnädig zuwendet. Das ist nicht ein Gott der Starken, einer der Mächtigen. Das ist ein König der Gefallenen, der fallenden Menschen. Ein Gott der Niedergeschlagenen. Einer, der für jeden sorgt. Der Psalm, der malte uns hier kein heile Weltbild vor Augen. Er malt das Leben nicht ohne Niedergeschlagenheit, sondern nimmt es mit rein, so wie wir es ja auch erleben. Aber er spricht davon, dass Gott allen nah ist. Wir sind immer mal wieder alleine, in dunklen Stunden, das kennen wir alle. Da ist einer, der sich uns erbarmt, der seine Hand auftut und uns sättigt, steht da. Damit wir auf unserem Weg weitergehen können. Und sei es nur ein kleiner Schritt. Einer, den wir auch unter Tränen loben können. Auch wenn so eine ganze Datei mal verschwunden ist, über die man sich dann aufregt. Aber dann kann man trotzdem, ja, dann sind es vielleicht noch nicht Tränen da, aber das ist doch diese Situation. Dann können wir trotzdem ein Lob abgeben. Weil dieser Gott doch immer noch derselbe ist. Das ist doch nur eine Kleinigkeit, auch wenn das in diesem Moment vielleicht nicht so erscheinen mag. Helmut Thielicke, das ist ein Hamburger, der nicht mehr lebt, ein sehr alter, weiser Mann, auch ein Theologe, und der sprach darüber in seiner Universität, glaube ich, ja, ich glaube, das war eine Universität, darüber, wie das mit dem Schuld und mit dem Elend des Holocausts war. Mit dem Konzentrationslager. Und dann meldete sich ein Student. Ja, Thielicke, Herr Thielicke, Professor, können Sie, Herr Professor, uns sagen, wie man angesichts von Auschwitz, von Buchenau, von Dachau und wie sie alle heißen, die Konzentrationslager, wie man angesichts dieser Situation noch an diesen Gott glauben kann. Und wie man in dieser Situation noch ein Loblied abgeben kann, diesem Gott gegenüber. Und in diesem Moment entstand eine Stille in diesem Raum. Thielicke räusperte sich und sagte dann entschlossen, das ist eine wichtige und bedrängende Frage. Ich habe auch keine Antwort darauf. Ich habe keine Antwort darauf, die mein Intellekt befriedigt. Ich kann das nicht verstehen. Aber ich kenne eine Frage, die mich noch mehr umtreibt. Können Sie mir sagen, Herr Student, wie es dazu kommen konnte, dass in den Konzentrationslagern immer noch da Menschen waren, die selbst in den Vergasungskammern in den letzten Stunden noch Gott gelobt haben? Trotz aller irdischen Schrecken, trotz Gefangenschaft und Unterdrückung, selbst angesichts des Todes, hat Israel nicht davon abgelassen, seinen Gott täglich zu loben. Von seinen befreienden Taten zu singen. Was sind denn diese Taten? Lass uns die suchen, gemeinschaftlich, immer wieder darauf hinweisen. Uns selber, weil wir doch selber oft so vergesslich sind. Wie schön ist es, wenn du das von jemand anders hörst, weil es einfach aufbauend ist. Und dann kannst du auch Gott loben, vielleicht auch in Gemeinschaft. Heinrich Rust, damit komme ich zum Schluss, der bringt das ganz zum Schluss nochmal auf den Punkt. Gott, das Lob Gottes gewinnt seine Kraft in den Tiefen des Lebens. Es ist so einfach, Gott zu loben in den guten Situationen des Lebens, ja. Ihn anzubeten, wenn die Tage voller Erfolg sind, wenn wir Sieg und Sonnenschein haben. Aber die wahre Leidenschaft wird im Leiden geboren. Das Loblied will auch im Leid errungen werden. Ich denke nicht, dass dieser Psalm irgendwie beschönigt, und ich denke, das ist jetzt auch klar geworden. Er spricht mitten in unser Leben auch hinein. Und das ist das Schöne. Das Leid bleibt uns nicht erspart, aber wir dürfen wissen, dass uns Menschen, die wir selber fallen und auch immer mal gefallen werden, dass wir diesem Gott uns nahen dürfen. Zu jeder Zeit, immer wieder. Er hört unser Schreien, unser Bitten, unser Flehen und er hilft uns. Und da ist es noch viel mehr wert, diesen Gott wirklich in dieser Situation dann zu loben und ihn als unseren Retter zu sehen. Nicht, wenn wir auf uns schauen, klappt das, sondern dann, wenn wir das für eine kurze Zeit hinter uns lassen. Gott weiß doch, dass es uns beschäftigt. Und unser Elend, das ist nicht weg, ja. Aber in diesem Elend können wir uns auf Gott ausrichten. Und da liegt unsere Kraft. Und so heißt es im letzten Vers: Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Ich bete nochmal mit uns. Und ich bitte euch einfach dazu aufzustehen. Vielleicht können wir das ja auch so machen, dass ihr euch einen ganz bewussten Schritt, stellt euch das mal so vor, ihr stellt euch so hin, ja, und wir werden das einfach machen, ja. Nehmt mal eure Arme hoch und haltet sie einfach mal hoch, ja. Einfach Gott entgegen, ja. Und dann, ihr könnt auch die Handy nehmen, vielleicht so aufhalten, so wie ihr mögt, ja. Und einfach, lasst uns Gott einfach die Ehre geben. Gott, unser heiliger Gott, ja, König können wir zu dir sagen, wir können damit reingehen in diesen Titel, weil du unser Gott bist, unser König. Wir halten dich hoch, wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist oder bereit bist, in jedes Leben hineinzukommen und dass du Wunderbares gestalten kannst. Wir haben es noch nicht in der Tiefe verstanden und das weißt du. Aber wir haben so viel Tiefe, die wir in der Bibel finden oder auch so viel Tiefe um uns herum sitzen oder stehen, die schon so viel mit Gott erlebt haben. Und da danke ich dir für diesen wunderbaren Schatz. Und auch dafür bist du zu loben. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir dich haben als einer, der sich uns zuwendet. Auch in unserem Leid. Danke, dass du unsere Kraft bist. Und so halten wir dich hoch. Amen.